SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Jaller, guten Morgen. Viele Behörden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind am Limit. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Sie berichten von Mehrarbeit und Fachkräftemangel. Viele Mitarbeiter erleben bei der Arbeit zudem Angriffe. Der SWR hat diese repräsentative Umfrage gemeinsam mit der Universität Konstanz erstellt. Geli Hensoldt mit Einzelheiten.
So beklagen laut der Umfrage die meisten Behörden eine hohe Arbeitsbelastung. Rund ein Drittel gibt zudem an, dass ihre Leistungsfähigkeit abgenommen habe. Fast alle verzeichnen eine drastische Zunahme der Fallzahlen. Auch gehören Bedrohungen, Beschimpfungen und körperliche Angriffe für Mitarbeitende in Ämtern zum Alltag. Etwa 42% der Befragten erleben das mindestens einmal pro Monat. Bei 16% ereignen sich solche Vorfälle sogar wöchentlich. Die Beschäftigten sehen auch die Politik gefordert. Diese müsse gegen die Überlastung angehen und die Mitarbeitenden besser entlohnen. An der Umfrage nahmen rund 1.100 Behörden aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz teil. Befragt wurden Bürgerbüros, Kfz-Stellen, Jugend-, Sozial- und Ausländerämter und Baubehörden. Mehr Informationen zu den Umfrageergebnissen liefert die SWR-Story Amt am Limit, der Start vor dem Kollaps, heute um 20.15 Uhr im SWR-Fernsehen und in der ARD-Mediathek.
Und den Hausärzten in Rheinland-Pfalz geht es nicht viel besser. Schon bevor die Grippesaison richtig beginnt, sind viele Mediziner im Land an der Belastungsgrenze. Die Vorsitzende des Landeshausärzteverbandes Römer sagt, die Praxen würden mit Patienten geradezu überrollt. Gleichzeitig seien viele Praxismitarbeiter selbst erkrankt. Römer rät zur Grippeimpfung, um einen Kollaps zu vermeiden. Seit 2 Jahren gibt es die nicht nur in den Hausarztpraxen, sondern auch in vielen Apotheken. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich erleichtert über den Ausgang des EU-Referendums in der Republik Moldau gezeigt. Dort hat eine ganz knappe Mehrheit von rund 50,5% dafür gestimmt, einen proeuropäischen Kurs als Ziel in die Verfassung zu schreiben. Baerbock sagte bei einem Treffen mit ihren Amtskollegen aus Skandinavien, diese Abstimmung sei eine Sicherheitsgarantie für die Menschen in Moldau. Christina Nagel berichtet.
Die versammelten Außenministerinnen und Außenminister sind überzeugt, dass die EU entscheidenden Anteil daran hatte, dass die Republik Moldau eigenständig geblieben ist. Denn Putin, so die deutsche Außenministerin, habe vor 2,5 Jahren auch Moldau angegriffen. So nutzte der Kreml unter anderem Moldaus Abhängigkeit vom russischen Gas, um Druck auf die Regierung auszuüben. Mit gezielten Kampagnen wurde auch vor dem Referendum und der Präsidentschaftswahl jetzt Stimmung gegen den proeuropäischen Kurs und Präsidentin Maya Sandu gemacht, die in die Stichwahl muss.
Das Europäische Parlament hat sich für strengere Kontrollen bei chinesischen Verkaufsplattformen ausgesprochen. Es geht da um Plattformen wie Temu und Shein. Sie stehen im Verdacht, in der EU illegale Produkte zu vertreiben. Das Parlament fordert unter anderem, die geplante EU-Zollreform früher umzusetzen. Aus Straßburg berichtet Katrin Schmidt.
Laut Kommission soll diese eigentlich ab 2028 in Kraft treten und unter anderem dafür sorgen, dass auch Waren unter einem Wert von 150 Euro kontrolliert werden. Sendungen, die über die Plattformen Temu und Shein bestellt werden, liegen wohl besonders häufig unter dieser Schwelle. Sie bleiben also bisher zollfrei und Risikoprodukte eher unentdeckt. Verschiedene Untersuchungen von Verbraucherschützern oder Handelsverbänden in Europa kommen zu dem Ergebnis, dass gut 60-90% der etwa bei Temu erworbenen Produkte nicht den EU-Vorschriften entsprechen, etwa in puncto Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz oder Chemikalienrecht. Der zuständige EU-Handelskommissar Reinders will nun das Mystery-Shopping, also gezielte Testkäufe, verstärken.
In Kuba haben die Menschen allmählich wieder Strom. Die Energiebehörde teilte mit, in der Hauptstadt Havanna seien knapp 90% der Haushalte wieder versorgt. Die Reparaturarbeiten würden allerdings durch einen Tropensturm erschwert. Seit Freitag gibt es in Kuba landesweit Stromausfälle. Schulen und Fabriken sind geschlossen. Baden-Württembergs Forstminister Haug argumentiert weiter gegen die geplante Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald, obwohl sich Grüne und CDU vor kurzem grundsätzlich darauf verständigt hatten. Der CDU-Politiker sagte im SWR, Nationalparks und Stilllegungen seien die falschen Antworten auf die Klimakatastrophe. Henning Otte berichtet.
Nur wenn man den Wald bewirtschafte, werde er widerstandsfähiger gegen Schädlinge und die Folgen des Klimawandels, erklärte der Forstminister. Zwar geht auch Haug davon aus, dass der Nationalpark auf Wunsch der Grünen noch vor 2026 erweitert wird, aber um wie viele Hektar sei noch längst nicht beschlossene Sache. Auf Druck von Ministerpräsident Kretschmann hatten sich die Spitzen der Koalition jüngst darauf verständigt, dass die Erweiterung noch vor der Landtagswahl verwirklicht werden soll.
Wenn Schüler Dialekt sprechen, dann dürfen sie nach Ansicht von Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann in der Schule nicht diskriminiert werden. Das hat der Grünen-Politiker am Abend bei der ersten Verleihung des Landespreises für Dialekt in Stuttgart gesagt. Von dort berichtet Matthias Zeller.
Ich hoffe, dass das weitgehend vorbei ist, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit Blick auf mögliche Nachteile für Schüler, die Dialekt sprechen. Er verwies auf das Beispiel seines eigenen Sohnes, dem seinerzeit kritisch ins Zeugnis geschrieben worden sei, dass er schwäbele. Der Vorsitzende des Dachverbandes Dialekte, Waldshuts Landrat Martin Kistler, hatte zuvor im Neuen Schloss in Stuttgart mehr Selbstbewusstsein beim Dialektsprechen gefordert. Kistler betonte in seiner Rede zur Verleihung des Landespreises für Dialekt auch die Bedeutung von Mundartsendungen in Radio und Fernsehen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das geht bewölkt los. Zwischendurch fällt auch leichter Regen. Im Allgäu kommt noch kurz die Sonne durch. Am Nachmittag haben wir dann in Baden-Württemberg schauerartigen Regen. In Rheinland-Pfalz wird es trocken, aufgelockert. Das Ganze heute bei 12 bis 19 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Deutschland hat ein Problem mit der Finanzierung seiner Krankenkassen. Deshalb wird es für gesetzlich Versicherte vom kommenden Jahr an teurer. Privatversicherte sind davon erstmal nicht betroffen. Wieder mal so eine Ungerechtigkeit im Versicherungssystem. Denn wir haben da nun mal zwei Klassen. Die gesetzlich Versicherten, das sind etwa 90% der Menschen, und die Privatversicherten, vor allem Selbstständige und Beamte. Aber wieso gibt es denn in Deutschland überhaupt zwei verschiedene Arten der Krankenversicherung? Das erklärt Jutta Kaiser aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Das deutsche Krankenversicherungssystem ist historisch gewachsen. Die Anfänge fallen in die Zeit des Wilhelminischen Kaiserreichs. 1883 erließ Reichskanzler Otto von Bismarck ein Gesetz für eine Arbeiterkrankenversicherung, den Vorläufer der gesetzlichen Krankenversicherung. Kai Behrens vom Bundesverband der Allgemeinen Ortskrankenkassen AOK.
Der Auslöser waren eigentlich die Verelendungstendenzen im Zuge der Industrialisierung. Die allgemeine Lebenserwartung war unter 40 Jahren und insbesondere für Arbeiterinnen und Arbeiter musste etwas zur Armutsbekämpfung und zur Gesundheitssicherung getan werden.
Anfangs trugen die Arbeiter selbst 2/3 der Kosten, heute nur noch die Hälfte. Und es gibt viel mehr Leistungen als früher.
Inzwischen wird von der Wiege bis zur Bahre alles versichert, also von der Geburtshilfe bis zur Palliativversorgung, Krankenhausversorgung, ärztliche Versorgung, Arzneimittelversorgung. Wir reden jetzt von einer Vollversicherung, die für sozialen Frieden und gesundheitliche Absicherung sorgt.
Trotzdem gibt es Menschen, die privat versichert sind. Auch hier gehen die Anfänge zurück ins 19. Jahrhundert. Stefan Reker vom Verband der privaten Krankenversicherung.
Nachdem Bismarck die Arbeiterkrankenversicherung gegründet hatte, da gab es eine Einkommensgrenze und alle, die mehr verdienten, durften da nicht rein. Und die, also Handwerker vor allem, haben sich dann zusammengeschlossen entlang ihrer Zünfte zu Selbsthilfevereinen und das waren die ersten privaten Krankenversicherungen und einige bestehen bis heute noch.
Etwa 10% der Deutschen sind privat versichert, also eine Minderheit. Je nachdem, wie gesund oder krank jemand zum Eintritt ist und welche Leistungen er oder sie haben will, bemisst sich der individuelle Beitrag.
Wobei der größte Teil dieser Beiträge von jüngeren Versicherten am Kapitalmarkt angelegt wird und Zinsen bringt. Und diese Zinsen sind eine zweite sehr große Einnahmequelle, das sind jedes Jahr über 12 Milliarden Euro, die eben zweckgebunden für die Versicherten angelegt werden, um die Gesundheitskosten im Alter entsprechend zu dämpfen.
Die gesetzliche Krankenversicherung finanziert sich anders. Kai Behrens vom AOK-Bundesverband erklärt den Grundgedanken, das Solidarprinzip.
Gesund für krank, jung für alt, reich für arm, auch Single für Familien. Sie nimmt jeden auf, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Krankheitsgrad. Und sie bemisst ihren Beitrag bis zu einer gewissen Grenze nach Einkommen.
Aber egal, wie die Beiträge zustande kommen, sie werden in beiden Systemen steigen. Stefan Reker vom Verband der privaten Krankenversicherung erklärt, warum.
Das ist bedingt zum einen durch die, ich sag mal, normale Inflation, also steigende Löhne und Gehälter und so weiter in der Gesundheitslandschaft und zum zweiten durch den medizinischen Fortschritt.
Stefan Reker, der Sprecher des Verbandes der privaten Krankenversicherungen, im Bericht von Jutta Kaiser.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der russische Präsident Putin ist ab heute Gastgeber eines großen Gipfeltreffens. Putin ist zwar wegen seines Angriffskriegs auf die Ukraine international weitgehend isoliert, aber eben nur weitgehend. Im russischen Kasan kommen die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten zusammen. Das sind unter anderem Indien, China und Südafrika. Ein Gegenentwurf zu G7, so sieht sich das Bündnis. Frank Eichmann berichtet.
Der alten, westlich geprägten Weltordnung will BRICS eine neue, multipolare, mit weit größerem eigenen Gewicht entgegensetzen. Politisch, wirtschaftlich und finanziell. So wird in Kasan die Entwicklung eines eigenen Zahlungssystems Thema sein, nicht auf Dollarbasis, sanktionssicher und unabhängig von SWIFT. Daran hat neben dem Iran vor allem Russland selbst ein hohes Interesse. Bis Donnerstag kann Gastgeber Putin zeigen, dass er trotz westlicher Sanktionen wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine nicht international isoliert ist. Angekündigt sind persönliche Treffen Putins mit den angereisten Staats- und Regierungschefs.
In Gotha in Thüringen trifft sich ab kurz nach 8 der Arbeitskreis Steuerschätzung. Darin sind Fachleute, die kalkulieren wollen, wie hoch die Einnahmen von Bund, Ländern und Kommunen in den nächsten Jahren sind. Für die Politik natürlich eine ganz wichtige Planungsgrundlage. Was in diese Berechnungen der Steuerschätzer einfließt, berichtet Hans-Joachim Viehweger.
So müssen sie schätzen, welche Folgen Veränderungen im Steuerrecht haben. Inwieweit werden zum Beispiel durch steuerliche Anreize zusätzliche Investitionen ausgelöst, die sich mittelfristig positiv beim Wachstum auswirken? Für die Bundesregierung ist aber vor allem relevant, wie es kurzfristig mit den Steuereinnahmen weitergeht. Denn der Haushalt für das kommende Jahr weist nach wie vor ein milliardenschweres Loch auf. Die Ergebnisse der Steuerschätzer werden am Donnerstag von Finanzminister Lindner am Rand der Tagung von IWF und Weltbank in Washington präsentiert.
Und schon heute will der Internationale Währungsfonds seine neuen Prognosen für die Weltwirtschaft veröffentlichen. Erwartet werden Wachstumsraten von etwas über 3%. Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft dürften sich dagegen nochmal eingetrübt haben. Und genau diese Rahmenbedingungen sind sicher auch Thema beim Arbeitgebertag in Berlin, bei dem Bundeskanzler Scholz heute sprechen wird. Er kann sich dort auf einige Kritik aus dem Unternehmerlager einstellen, denn Arbeitgeberpräsident Dulger gilt als einer der schärfsten Kritiker der Ampelkoalition. Auch Wirtschaftsminister Habeck und Arbeitsminister Heil wollen dort sprechen. Ein bisschen angenehmer für Kanzler Scholz wird es dann am Nachmittag, wenn er den Emir von Katar empfängt. Bei den Gesprächen soll es einerseits um die Rolle Katars als Energielieferant für Deutschland gehen. Andererseits will das Emirat sein internationales Ansehen ausbauen und versucht ja auch, im Krieg Israels im Gazastreifen zu vermitteln. Seit 10 Jahren war Jens Stoltenberg Generalsekretär der NATO. Anfang Oktober hat er aufgehört. Heute Nachmittag bekommt er für seine Arbeit das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, überreicht von Bundespräsident Steinmeier. Abends wird er dann mit einem großen Zapfenstreich verabschiedet. Am 22. Oktober 1940, heute vor 84 Jahren, wurden die badischen und saarpfälzischen Juden in das südwestfranzösische Internierungslager Gurs deportiert. Heute finden dazu verschiedene Gedenkveranstaltungen statt. Ab 14 Uhr in Pforzheim, ab 18 Uhr in Mannheim, ab 16 Uhr in Freiburg. Anita Westrup erinnert an dieses dunkle Kapitel badischer Geschichte.
Mindestens 379 Freiburger Jüdinnen und Juden wurden vom Freiburger Bahnhof deportiert. Persönliche Berichte über die Verhaftung erinnern daran. Schüler des Walter-Eucken-Gymnasiums und Freiburger Bürger lesen auf dem Platz der alten Synagoge daraus vor. Vertreter der israelitischen Gemeinde Freiburg und der egalitären jüdischen Chavura Gescher werden Reden halten. Danach folgt ein stiller Spaziergang zur Vivili-Brücke, wo Kränze niedergelegt werden. Am 22. Oktober 1940 wurden mehr als 6.500 jüdische Männer, Frauen und Kinder aus Baden, der Pfalz und dem Saarland nach Gurs deportiert.
In Friedrichshafen zieht die ehemalige Lufthansa-Maschine Landshut heute an ihren künftigen Ausstellungsort. Der Rumpf des Flugzeugs soll am Vormittag in Halle Q am Flughafen transportiert werden. Es soll dauerhaft im Rahmen einer Ausstellung präsentiert werden. Palästinensische Terroristen hatten die Landshut 1977 in ihre Gewalt gebracht und den Flugkapitän erschossen. Im Schloss Wiebrich in Wiesbaden werden heute die UNESCO-Urkunden für das immaterielle Kulturerbe verliehen. Ausgezeichnet wird auch der Fietz aus der Region Trier. Das ist ein meistens Apfelwein, kann auch Birnen- oder Quittenwein sein, von dem es ganz, ganz viele Variationen gibt. Claudia Krell berichtet.
Vor 3 Jahren hatte die Trierer Viehzbruderschaft bei der Landesregierung beantragt, den Viehz auf die nationale Kulturerbeliste zu setzen. Im März kam der Bescheid der deutschen UNESCO-Kommission, dass der Viehz immaterielles Kulturerbe ist. Wie der Vorsitzende der Viehzbruderschaft im SWR mitteilte, wird eine Delegation aus Trier heute an der Veranstaltung teilnehmen. Zum immateriellen Kulturerbe zählt Wissen und Können unter anderem aus den Bereichen Handwerkstechniken und Feste. Die UNESCO hatte die Aufnahme des Apfelweins damit begründet, dass der Anbau des Obstes die Biodiversität und das Bild der Kulturlandschaft im moselfränkischen Sprachraum präge.
Ebenfalls als Kulturerbe anerkannt werden heute übrigens auch die Berliner Technokultur und das Bergsteigen in Sachsen. Und zum Schluss schauen wir nochmal aufs Geld. In 8 Tagen ist Weltspartag. Schon heute will der Deutsche Sparkassen- und Giroverband in Berlin darüber informieren.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Und unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems kann sich vorstellen, dass Teile der Bundesregierung diesen Weltspartag richtig gut finden.
Das geflügelte Wort zum Muttertag ist ja immer, jeder Tag sollte Muttertag sein. So wichtig und toll und spitze sind Mütter. Für Christian Lindner gilt der Spruch wahrscheinlich zum Weltspartag. Jeder Tag sollte Weltspartag sein. Weil für Christian Lindner Sparen so wichtig und toll und spitze ist. Das gilt vor allem jetzt, wo er bei der Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in New York mitmacht. Und von wo er in dieser Woche auch seine neue Steuerschätzung verkündigt. Und dann wieder für mehr Sparsamkeit im Haushalt wirbt. Das kann man wahrscheinlich schon jetzt voraussagen. Die Frage ist nur, wo all das Sparen hinführt. Wenn Lindner gegen den Wunsch von SPD und Grünen weiter sparen will, könnte sich die Ampel das mit dem Regieren auch bald sparen. Dann sparen wir alle uns den Wahltermin in 12 Monaten und wählen schon im Frühjahr. Spart Zeit, aber keine Nerven. Außer vielleicht für Christian Lindner, weil der kann sich dann vielleicht auch sparen, mit der FDP zur Wahl anzutreten. So sparsam wie FDP-Wähler im Moment gesät sind. Insofern ist es vielleicht ganz gut, dass doch nur einmal im Jahr Weltspartag ist. Ganz im Gegensatz natürlich zum Muttertag, weil Mütter wirklich immer spitze sind.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.